Marilyn Monroe. Marilyn Monroe wurde am 1. Juni 1926 in Los Angeles geboren. Ursprünglich hieß sie Norma Jean Mortensen. Sie war eine Filmschauspielerin, Filmproduzentin und ein Fotomodell aus den Vereinigten Staaten. In den 50er Jahren wurde sie zu einem Weltstar. Man betrachtet sie bis heute als Pop-Ikone und als archetypisches Sexsymbol des 20. Jahrhunderts. Marilyn Monroe gehörte zu den bekanntesten und meist fotografierten Frauen ihrer Zeit. Dennoch konnte sie sich nie ganz von ihrem Image als naive, attraktive Blondine lösen. Obwohl sie weltweit erfolgreich war, fühlte sie sich nicht als vollwertige Schauspielerin anerkannt. Erst nach ihrem Tod fand ihre schauspielerische Leistung bei Kritikern größere Anerkennung. Sie starb mit 36 Jahren an einer Überdosis Barbiturate. Die genauen Umstände ihres Todes sind bis heute ungeklärt. Herkunft: Marilyn Monroe wurde am 1. Juni 1926 im Allgemeinen Krankenhaus von Los Angeles geboren. Sie erhielt die Vornamen Norma Jean und war das uneheliche Kind von Gladys Pearl Mortensen, geborene Monroe. Gladys Pearl Monroe lebte in Los Angeles und heiratete mit 15 Jahren 1917 den Vertreter John Newton Baker. Mit ihm bekam sie zwei Kinder. 1921 reichte Gladys wegen extremer Gewalt und seelischer Grausamkeit die Scheidung ein. 1923 wurde die Ehe geschieden und Gladys erhielt das Sorgerecht. Kurz danach entführte John Baker die Kinder nach Kentucky, wo er mit seiner Mutter lebte. Gladys Baker reiste mehrmals dorthin, beendete aber 1924 schließlich den Kontakt. Sie heiratete im selben Jahr den Gebührenableser Martin Edward Mortensen und lebte nur 4 Monate mit ihm zusammen, da er als Prediger unterwegs war. 1928 ließ sie sich von ihm scheiden. 1925 arbeitete Gladys Mortensen als Filmcutterin im Kopierwerk einer Filmfirma. Ihr Vorgesetzter Charles Stanley Gifford begann eine kurze Affäre mit ihr. Gladys wurde schwanger und brachte am 1. Juni 1926 ihre Tochter Norma Jean zur Welt. Gifford war der Vater, wie 2021 durch eine DNA-Analyse bestätigt wurde. Da Gladys noch mit Edward Mortensen verheiratet war, trug sie dessen Namen in die Geburtsurkunde ein. Am 6. Dezember 1926 ließ die Großmutter Della Mae Monroe das Mädchen auf den Namen Norma Jean Baker taufen und gab so den Nachnamen des ersten Ehemannes ihrer Tochter an, um die Unehelichkeit zu vertuschen. 1927 starb die an manisch-depressiven Psychosen leidende Großmutter mit 51 Jahren an einer Herzmuskelentzündung. Bereits 1909 war der Großvater Otis Elmer Monroe im Alter von 43 Jahren an den Spätfolgen der Syphilis gestorben. Kindheit und Jugend. Auf Anraten ihrer Mutter gab Gladys Norma Jean 12 Tage nach deren Geburt für ein geringes Kostgeld an die religiösen Pfingstler Ida und Albert Wayne Bolander in Hawthorne. Die Bolanders lebten in armen Verhältnissen und besserten wie viele Familien dieser Zeit ihr Einkommen auf, indem sie als Pflegeeltern ein Kind aufnahmen. Dafür erhielten sie 25 amerikanische Dollar im Monat, entweder von den leiblichen Eltern oder vom Bundesstaat Kalifornien. Die ersten 7 Jahre wuchs Norma Jean behütet auf. Anfangs hielt sie die Bolanders für ihre Eltern. Zusammen mit dem gleichaltrigen Adoptivsohn Lester wurde sie fromm erzogen und ging regelmäßig in die Kirche. 1933 hatte Gladys genug Geld für einen Bungalow gespart und nahm ihre Tochter wieder zu sich. Kurz darauf erlitt sie einen Nervenzusammenbruch, ausgelöst durch den Suizid ihres von der Weltwirtschaftskrise geprägten Großvaters Tilford Marion Hogan und erkrankte psychisch. 1934 erhielt sie die Diagnose Schizophrenie und kam zunächst in das General Hospital von Los Angeles, später in das State Hospital in Norwalk. Danach lebte Gladys, von wenigen Ausnahmen abgesehen, bis zu ihrem Tod in Einrichtungen für psychisch erkrankte Frauen. Sie starb im Alter von 81 Jahren verarmt an einem Herzinfarkt in Florida. Das war 1984. Norma Jean wurde 1934 zu einer Sozialwaise. Wegen der noch ungeklärten Vormundschaft kam sie für wenige Monate zur Familie Giffen und anschließend für 7 Monate in ein Waisenhaus. Dieser Aufenthalt blieb für sie zeitlebens traumatisch. Die kinderlose Grace McKee, beste Freundin ihrer Mutter, setzte sich dafür ein, selbst die Vormundschaft zu übernehmen. So wurde Grace 1935 als Vormund eingesetzt, zumal Norma Jean Tante Grace bereits gut kannte. Grace liebte Filme und nahm das Mädchen oft mit ins Kino, wodurch sie Norma Jean für den Film begeisterte. Anfang 1936 heiratete Grace den Handelsvertreter Erwin Goddard, der seine Tochter Eleanor mit in die Ehe brachte. Als Erwin Goddard in betrunkenem Zustand der erst 10-jährigen Norma Jean zu nahe kam, gab Grace das Kind an Ida Martin weiter. Ida Martin war die Schwiegermutter von Norma Jeans Onkel Marion Otis Elmer Monroe, der 1929 verschwand und an paranoider Schizophrenie litt. Kurz vor ihrem 12. Geburtstag wurde Norma Jean von ihrem 13-jährigen Cousin zu sexuellen Handlungen gezwungen, was sie körperlich und emotional verletzte. Schließlich kam sie 1938 in die Obhut von Graces Tante Anna Lower, einer verhältnismäßig gut situierten und warmherzigen Witwe. Dort fand Norma Jean zum ersten Mal Halt und Vertrauen. Anna Lower starb 1948. Später sagte Marilyn Monroe, Tante Anna sei der einzige Mensch gewesen, der sie habe wissen lassen, was Liebe bedeute. Ab September 1939 war Norma Jean auf der Emerson Junior High School in Westwood Village. Ihre Leistungen waren in den meisten Fächern durchschnittlich, doch zeigte sie Talent im Aufsatzschreiben und verfasste humorvolle Texte für die Schulzeitung. Sie war sehr schüchtern und begann zu stottern, sobald sie in der Schule etwas aufsagen musste. Doch dann verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Anna Lower und Norma Jean zog zurück zur Familie Goddard. Dort fand sie in der gleichaltrigen Eleanor eine Freundin. 1942 entschied Erwin Goddard aus beruflichen Gründen, mit Grace und Eleanor nach West Virginia zu ziehen. Norma Jean hatte inzwischen den Nachbarn James Dougherty kennengelernt. Um eine erneute Unterbringung im Waisenhaus zu verhindern, arrangierte Grace die Hochzeit mit Dougherty. Am 19. Juni 1942, knapp 2,5 Wochen nach ihrem 16. Geburtstag, heiratete Norma Jean Mortensen den 5 Jahre älteren James Dougherty. Sie musste daraufhin die University High School in West Los Angeles verlassen, weil die Bestimmungen für verheiratete Minderjährige dies verlangten. So konnte sie keinen Schulabschluss erwerben. 1944 lernte Norma Jean ihre verheiratete Halbschwester Bernice Miracle und deren Tochter Mona Ray kennen. Beide Schwestern wussten zuvor nichts voneinander. Ihre frühere Vormundin, Grace McKee Goddard, beendete 1953 im Zustand starker Alkoholisierung und mit der Diagnose einer unheilbaren Krebserkrankung ihr Leben durch eine Überdosis Schlaftabletten. Fotomodell und kleine Filmrollen. 1944 arbeitete Norma Jean Dougherty in einer Rüstungsfabrik. Im Herbst desselben Jahres wurde sie dort von dem Armeefotografen David Conover entdeckt. Dieser Fotograf war von Ronald Reagan, einem Offizier für Öffentlichkeitsarbeit an der Westküste, beauftragt worden, attraktive Arbeiterinnen in der heimischen Rüstungsindustrie zu fotografieren. Solche Bilder hatten während des Zweiten Weltkriegs Kultstatus und waren bei Soldaten beliebt. Das erste Foto mit Norma Jean erschien am 4. November 1944 im Magazin Yank. Sie war dort in einem Artikel über Frauen in der Industrie zu sehen. David Conover erkannte ihr Talent und riet ihr, sich als Model zu bewerben. Im Juni 1945 bot ihr Emmeline Snively von der Modelagentur The Blue Book Agency in Hollywood einen Vertrag an. Schnell wurde sie eines der beliebtesten Fotomodelle der Agentur. Am 26. April 1946 erschien ihr Foto zum ersten Mal auf der Titelseite einer überregionalen Zeitschrift. Auf Anraten der Agentur blondierte und glättete sie ihre bisher brünetten, krausen Haare. Ab 1947 war sie weltweit auf den Titelseiten zahlreicher Magazine zu sehen. Auf Empfehlung ihrer ersten Agentin erhielt Norma Jean einen Vorstellungstermin bei Ben Lyon, dem Talentsucher der 20th Century Fox. Am 19. Juli 1946 machte sie ihre ersten Probeaufnahmen. Ben Lyon hatte dafür 4 besonders erfahrene Leute beim Filmstudio angefordert. Nach Zustimmung des Vizepräsidenten und Produktionschefs Daryl F. Zanuck bekam sie kurz darauf einen Halbjahresvertrag als Nachwuchsschauspielerin. Dieser Vertrag wurde später bei doppelten Bezügen um 6 Monate verlängert und sicherte ihr $75 pro Woche zu, auch wenn sie nicht arbeitete. Er verlangte allerdings, dass sie unverheiratet war, so dass Norma Jean sich rasch von ihrem Ehemann scheiden ließ. Zusammen mit Ben Lyon wählte sie dann ihren Künstlernamen. Obwohl ihr Marilyn, angelehnt an den Broadway-Star Marilyn Miller, anfangs nicht zusagte, ließ sie sich überzeugen. Als Nachnamen nahm sie den Geburtsnamen ihrer Mutter, Monroe. Sie war täglich auf dem Studiogelände und nahm Unterricht in Sprache, Gesang, Tanz und Schauspiel. Durch die Vermittlung von Joseph Schenk, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der 20th Century Fox, unterschrieb Marilyn Monroe im März 1948 einen 6-monatigen Vertrag bei Columbia Pictures. Studioboss Harry Cohn stellte 2 Bedingungen. Sie sollte sich die Haare noch heller blondieren und ihren spitzen Haaransatz entfernen lassen. Das tat sie prompt. Im gleichen Jahr nahm sie Schauspielunterricht bei Natasha Lutess, der Schauspiellehrerin bei Columbia Pictures. Im Sommer spielte sie ihre erste Hauptrolle in dem kostengünstig produzierten B-Picture »Ich tanze in dein Herz«. Bald darauf trug sie eine Zahnspange, um ihr Gebiss zu korrigieren. Ihr neuer Agent war Johnny Hyde, der einflussreiche Vizepräsident der renommierten William Morris Agency. Er sorgte dafür, dass ihr leichter Überbiss behoben wurde. Mit diesem deutlich älteren, verheirateten und kleinwüchsigen Agenten verband sie eine platonische Beziehung. Seinen Heiratsantrag lehnte sie ab, obwohl er ihr eine finanzielle Sicherheit zugesagt hatte. Sie betonte, dass sie ihn zwar lieb habe, ihn jedoch nicht liebe. 1949 erreichte Johnny Hyde, dass für sie eine kurze Rolle in das Drehbuch des letzten Films der Marx Brothers aufgenommen wurde. In Love Happy spielte Groucho Marx einen Detektiv und sie dessen verführerische Klientin. Ihr kurzer Auftritt beeindruckte die Produzenten so sehr, dass sie für eine Werbetour durch die Vereinigten Staaten und zur Filmpremiere nach New York reisen durfte. Danach war sie zunächst ohne feste Anstellung. Aus diesem Grund ließ sie sich von dem Fotografen Tom Kelly für eine Reihe professioneller Aktfotos ablichten, die später für viel Aufsehen sorgen sollten. Erste Erfolge als Filmschauspielerin. Marilyn Monroes Popularität stieg stetig. Johnny Hyde verschaffte ihr 1950 einen kleinen Auftritt als Tänzerin und Sängerin in dem Film »Ein Ticket nach Tomahawk«. Die Leiterin der Talentabteilung von Metro-Goldwyn-Mayer setzte sich daraufhin bei Regisseur John Huston für sie ein. So bekam Monroe in seinem Film Noir – Asphalt-Dschungel ihre erste größere Rolle in einer bedeutenden Produktion. In insgesamt 5 Minuten Spielzeit überzeugte sie als naive Angela Finlay, die Geliebte eines alten, betrügerischen Anwalts. Noch im selben Jahr trat sie kurz als Groupie Polly in Rollschuhfieber auf. Anschließend spielte sie das halbseidene Fotomodell Dusky Ledoux in Der einsame Champion und übernahm in Hometown Story die Rolle der gewitzten Rezeptionistin Iris Martin. Kurz vor seinem Tod verhandelte Johnny Hyde einen neuen Vertrag für sie, den Monroe im Dezember 1950 unterschrieb. Damit hatte sie zum ersten Mal ein geregeltes Einkommen. An ihren neuen Vertrag bei der 20th Century Fox gebunden, übernahm sie zunächst Nebenrollen in den Filmkomödien As Young As You Feel, Love Nest und Let's Make It Legal. Trotz des geringen Budgets zeigte sich hier bereits ihre besondere Leinwandpräsenz. Bei der Oscarverleihung 1951 trat sie als Nachwuchsstar auf und überreichte den Ton-Oscar für Alles über Eva. Andere Studios wurden auf Monroe aufmerksam. Trotz gemischter Kritiken weckte ihr provokantes Auftreten großes Zuschauerinteresse. Im März 1952 verursachte sie einen Skandal, als ein Aktfoto auftauchte, das Tom Kelly 1949 von ihr gemacht hatte. Der Kalender verkaufte sich hervorragend, doch Monroe hatte dafür nur $50 erhalten. Im Dezember 1953 erschien das Foto erneut in der ersten Ausgabe des Playboy. Bis 1956 nutzte man aus dieser Fotoserie weitere Aufnahmen. So entstand ihr Ruf als Sexsymbol und Ikone der Aktfotografie. In der Komödie »Wir sind gar nicht verheiratet« wurde sie zur Mrs. Mississippi gekürt. Und in »Liebling, ich werde jünger« wurde sie als jugendliche Sekretärin besetzt. Eine Blinddarmoperation in dieser Zeit sorgte für Schlagzeilen und brachte ihr viele Fanbriefe ein. Sie erhielt erste Auszeichnungen wie den Photoplay Award, der sie als beliebtesten Star feierte. Auf einer Party in Beverly Hills erschien sie in einem auffallend roten Kleid mit tiefem Ausschnitt. Eine Lokalzeitung bemerkte spöttisch, dass ihr ein Kartoffelsack besser stünde. Daraufhin startete das Studio eine Public Relations Kampagne und ließ Monroe in einem Kartoffelsack posieren. Die Presse titelte »Even in a potato sack, Marilyn Monroe looks good«. Damit festigte sie endgültig ihr Image als publikumswirksamer Star. Internationale Erfolge als Filmstar. Im Januar 1953 kam der Film Niagara in die Kinos. Er wurde mit Marilyn Monroe als 8. Weltwunder angekündigt. In der Rolle einer verführerischen und gewissenlosen Ehefrau, die bei ihren Mordplänen scheitert, spielte sie ungewöhnlich jenseits ihres üblichen Klischees. Der Film war ein Meilenstein in ihrer Karriere und machte sie endgültig zum internationalen Star. Zugleich sorgte Marilyn Monroe für den Erfolg des neuen Filmverfahrens, weil die Filmgesellschaft ihren attraktiven Körper mit der Wirkung der anamorphotischen Linse verglich. In demselben Jahr trat sie zum ersten Mal im Fernsehen auf. In der Show von Jack Benny präsentierte sie einen kurzen Sketch und einen Gesangsauftritt. Dabei machte sie Werbung für den Film und das neue Kinoerlebnis CinemaScope. Im Dezember 1953 schloss Marilyn Monroe, vermittelt durch Bob Hope, einen Vertrag mit einer Hilfsorganisation für eine Konzerttournee nach Südkorea. Im Februar 1954 sang sie dort für die Soldaten der alliierten Streitkräfte der Vereinigten Staaten. Die kurze Tournee wurde ein großer Erfolg. Obwohl es eisig war, trat sie in einem leichten Abendkleid auf und erkrankte danach an einer Lungenentzündung. Im Frühjahr 1954 hatte Fluss ohne Wiederkehr Premiere. Es war der einzige Western, in dem Marilyn Monroe eine Hauptrolle spielte. Otto Preminger führte Regie. Während der Dreharbeiten verletzte sie sich am Knöchel, was den Dreh verzögerte und zu Streit mit dem Regisseur führte. Dieser verglich sie spöttisch mit einer Filmhündin, weil er 14-mal die gleiche Szene drehen musste, bevor sie seiner Meinung nach den Einsatz schaffte. Monroe fand, dass sie für dieses Werk Besseres verdient habe als einen drittklassigen Cowboy-Film, bei dem die Schauspielkunst hinter Landschaft und Kameratechnik zurücktrat. Ebenfalls 1954 entstand Rhythmus im Blut. Die aufwendige Farbproduktion ist eine Hommage an den Komponisten Irving Berlin. Monroe spielt darin eine Garderobiere, die eine Karriere als Revue-Star beginnt. Das musikalische Familiendrama wurde in den Vereinigten Staaten sehr erfolgreich. Im Februar desselben Jahres erhielt sie bei einer bekannten Filmpreisverleihung den Henrietta Award 1954 als weltweit beliebteste Darstellerin. 1953 und 1954 wurden sehr ertragreich für die Filmgesellschaft, bei der Monroe unter Vertrag stand. Dabei ermöglichte ihr ein älterer 7-Jahres-Vertrag, nun mit einem bekannten Schallplattenunternehmen zusammenzuarbeiten. Auf diese Weise durfte sie ihre Gesangstitel aus Fluss ohne Wiederkehr und Rhythmus im Blut zusätzlich unter ihrem eigenen Namen veröffentlichen. 2 weitere Aufnahmen entstanden ebenfalls unter diesem Label, galten aber lange als zu freizügig und erschienen erst 1972. Bereits 1953 kam es immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten mit der Filmproduktion, weil Monroe anspruchsvollere Rollen verlangte und etliche Drehbücher ablehnte. 1954 einigte man sich schließlich darauf, dass sie für ihre Mitwirkung in Rhythmus im Blut die Hauptrolle in Das verflixte 7. Jahr bekommen sollte. Diese Komödie war bereits ein großer Bühnenerfolg am Broadway. Die Dreharbeiten begannen 1954 und führten zu einem ihrer größten Erfolge. Besonders berühmt wurde die Szene, in der ihr Kleid über einem U-Bahn-Schacht in New York hochgeweht wird. Nach Abschluss der Dreharbeiten trennte sie sich von ihrer langjährigen Schauspiellehrerin Natasha Lütes und zog nach New York. Die Fotos, die während einer Werbeaktion für den Film entstanden, zeigen Monroe in New York über einem Lüftungsschacht der U-Bahn. Ihr weißes Kleid wird dabei vom Luftzug nach oben geweht. Diese Bilder gehören zu den bekanntesten Fotografien des 20. Jahrhunderts. Method Acting und bessere Filme. 1955 deutete sich für Marilyn Monroe eine kreative und berufliche Wende an. Im Dezember 1954 gründete sie gemeinsam mit dem Fotografen Milton Green ihr eigenes Unternehmen namens Marilyn Monroe Productions Incorporated. Monroe hielt 51% der Anteile, Milton Green 49%. Damit trat sie als eigenständige Geschäftsfrau und Vertragspartnerin auf. Das löste einen Skandal aus, weil sie die 20th Century Fox wegen Vertragsbruchs verklagt hatte. Trotz ihrer wiederholten Mahnungen erfüllte das Studio den Siebenjahresvertrag von 1950 nicht und entlohnte ihre Arbeit für den Film »Das verflixte siebte Jahr« nicht. Am Ende kam es zu einem Vergleich. Monroe erhielt ihr Honorar nachträglich und der Vertrag wurde aufgelöst. Beide Seiten stimmten zu, bald einen neuen Vertrag auszuarbeiten. Als bereits gefeierter Weltstar besuchte sie anschließend Seminare am Actors Studio in New York. Der Schauspiellehrer Lee Strasberg wurde zu ihrem Mentor. 1955 stand Monroe erneut in Hollywood vor der Kamera. Unter neuen vertraglichen Bedingungen produzierten die 20th Century Fox und Marilyn Monroe Productions Incorporated den Film Bus Stop. Die Auswahl von Drehbüchern und Regisseuren konnte Monroe nun mitbestimmen. Das Western-Drama hatte zuvor am Broadway Erfolg gefeiert. Monroe eignete sich für die Rolle einen Südstaaten-Akzent an und erhielt nach der Premiere große Anerkennung von der Kritik. Jedoch blieb der kommerzielle Erfolg aus. Vor allem in Europa stieß die amerikanische Milieustudie auf wenig Interesse. 1957 drehte sie in den Pinewood Studios die Filmkomödie »Der Prinz und die Tänzerin«, die im späten viktorianischen Zeitalter spielt. Ihr Filmpartner war Laurence Olivier, der gleichzeitig Regie führte. 1956 hatte Monroe die Rechte am Bühnenstück »The Sleeping Prince« von Terence Rattigan erworben. Laurence Olivier hatte dieses Stück bereits 1953 gemeinsam mit seiner Ehefrau Vivian Lee erfolgreich auf die Bühne gebracht. Der daraus entstandene Film blieb das einzige Gesamtprojekt der Marilyn Monroe Productions Incorporated. Während der Dreharbeiten kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Monroe als Filmproduzentin und Olivier als Regisseur. Nach Fertigstellung des Films startete Olivier eine abwertende Kampagne gegen Monroe und beanspruchte in Europa sogar den Produzententitel für sich. Obwohl das Werk gute Kritiken und einige Auszeichnungen in Europa erhielt, blieb der große Durchbruch in den Vereinigten Staaten aus. Nach diesen Dreharbeiten beendete Monroe die Zusammenarbeit mit Milton Green und wurde alleinige Inhaberin ihrer Produktionsfirma. Erfolgreichste Komödie und Charakterrolle. Marilyn Monroe hatte fast 2 Jahre in keinem Film mitgewirkt. Ab August 1958 stand sie für Billy Wilder in der Komödie »Manche mögen's heiß« vor der Kamera. Darin spielte sie eine Sängerin und Ukulele-Spielerin in einer Damenkapelle. Sie sang mehrere Lieder, darunter den Evergreen »I Wanna Be Loved By You«. Die Arbeit am Filmset war schwierig. Mehrfach unterbrach Monroe die Dreharbeiten, weil sie unzufrieden war. Oft kam sie erst Stunden später und vergaß dann ihren Text. Sie hatte Angst, nicht gut genug zu sein. Ohne starke Beruhigungsmittel konnte sie nicht schlafen. Zusätzlich trank sie viel Alkohol, was ihre Konzentration störte. Zwischen Billy Wilder und Monroes Schauspiellehrerin Paula Strasberg kam es zu Streit. Monroes Ehemann Arthur Miller beschwerte sich bei Billy Wilder über dessen schroffe Regieführung und drohte mit Anwälten. Monroe war in dieser Zeit schwanger, was Billy Wilder wusste. Die Dreharbeiten gerieten zum Fiasko und dauerten 20 Tage länger. Dadurch stiegen die Produktionskosten. Am Ende verlor Monroe ihr Kind durch eine Fehlgeburt. Nach Abschluss der Dreharbeiten sagte Billy Wilder in der New York Herald Tribune: »Würde ich noch einmal mit Marilyn einen Film drehen? Ich habe das mit meinem Hausarzt, meinem Psychiater und meinem Buchhalter diskutiert. Und sie haben mir gesagt, ich sei zu alt und zu reich, um das noch einmal durchzumachen.« »Manche mögen's heiß« wurde zum größten Erfolg in der Karriere von Billy Wilder und Marilyn Monroe. Er war 1959 ein Kassenschlager und gilt als beste Filmkomödie aller Zeiten. Da alles bereits stark verzögert war, musste 20th Century Fox Monroe aus vertraglichen Gründen eine Rolle anbieten. Sie hatte dem Studio anwaltlich gedroht. Weil kein männlicher Filmstar neben ihr auftreten wollte, spielte sie 1960 neben dem französischen Schauspieler Yves Montand in »Machen wir es in Liebe«. Die Geschichte handelt von einer Broadway-Schauspielerin, die einen sehr wohlhabenden Konzernchef für dessen eigenes Double hält. Trotz witziger Handlung und origineller Gesangseinlagen blieb der Film ohne Erfolg. Monroes letzter vollendeter Film war »Misfits«, nicht gesellschaftsfähig, unter der Regie von John Huston. Er wurde im Herbst 1960 fertiggestellt. Monroe trat darin an der Seite von Clark Gable auf, der kurz nach den Dreharbeiten an einem Herzinfarkt starb. Das erschütterte sie sehr. Mit diesem Film bahnte sich ihr Wechsel in anspruchsvollere Rollen an. Die Handlung kritisierte den amerikanischen Traum von Freiheit. In den Vereinigten Staaten galt der moderne Western als zu europäisch und war wegen seiner bedrückenden Grundstimmung erfolglos. Monroes Rolle der Roslyn, die mehr Respekt, Menschlichkeit und Sinn im Leben sucht, schrieb Arthur Miller speziell für sie. Letzte Filmrolle und Fotositzung. Anfang 1962 kaufte Marilyn Monroe ihr erstes eigenes Haus. Es befand sich in der Fifth Helena Drive mit der Hausnummer 12305 in Brentwood. Im März 1962 ehrte man sie bei der Golden Globe-Preisverleihung mit dem Henrietta Award als weltweit beliebteste Darstellerin. Ab April 1962 entstand mit Marilyn Monroe der Film Something's Got to Give. Dabei drehte man für die damalige Zeit gewagte Szenen, in denen sie fast unbekleidet zu sehen war. Schon im Vorfeld sorgten diese Aufnahmen für weltweites Aufsehen. Anschließend reiste Monroe nach New York, um bei der Geburtstagsfeier für den Präsidenten der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, im Madison Square Garden »Happy Birthday, Mr. President« zu singen. Weil sie gleichzeitig krankgeschrieben war, verschlimmerte sich ihre Erkältung durch diese Reise. Daraufhin kündigte ihr das Filmstudio 20th Century Fox, noch während der Dreharbeiten an ihrem 36. Geburtstag, dem 1. Juni, fristlos. Nach erneuten Verhandlungen zu ihren Gunsten sollten die Dreharbeiten weitergehen. Der Film blieb dennoch unvollendet, weil sie kurz darauf starb. Im Juni 1962 ließ sie sich für eine besondere Fotoserie von Bert Stern ablichten, die man später »The Last Sitting« nannte. Auch Aktaufnahmen waren darunter. Bis zu ihrem Tod blieb Marilyn Monroe eine ungebrochene Berühmtheit. Am 3. August 1962 sagte sie in einem Gespräch mit der Zeitschrift Life über den Ruhm: »Wenn der Ruhm vergeht, ciao, ich hatte dich, Ruhm. Wenn er vorbeigeht, habe ich immer gewusst, dass er unbeständig ist. So ist zumindest meine Erfahrung. Aber das ist nicht meine Welt.« Privatleben. Marilyn Monroe litt ihr Leben lang darunter, woher sie stammte und wie ihre Kindheit und Jugend verlaufen waren. Sie hatte große Angst vor den psychischen und neurologischen Problemen, die in ihrer Familie immer wieder auftraten. Seit 1955 ging sie regelmäßig zum Psychiater. Damals entdeckte sie die Psychoanalyse, die in den Vereinigten Staaten von Amerika sehr beliebt war. Monroe las mit großer Leidenschaft. Zu ihren bevorzugten Autoren gehörten Freud, Beckett und Flaubert. Am 29. Juni 1956 heirateten Monroe und der Dramatiker Arthur Miller. Für ihn trat sie zum Judentum über. Beide hatten sich 1951 bei den Dreharbeiten zu »As Young As You Feel« durch Elia Kazan kennengelernt. In Miller sah Monroe eine beschützende Vaterfigur. Sie fühlte sich endlich als Teil einer Familie und kümmerte sich um Millers Kinder aus erster Ehe. Die beiden waren glücklich, seine Zuneigung gab ihr Geborgenheit und Anerkennung. Sie hofften auf gemeinsame Kinder und Monroe konnte sich vorstellen, allein für die Familie da zu sein. Arthur Miller wurde 1957 als Sympathisant der Kommunisten verleumdet, doch Monroe hielt weiterhin zu ihm. Ihre Ehe war jedoch von 3 Fehlgeburten überschattet, ausgelöst durch ihre Endometriose. Miller schrieb extra für sie das Drehbuch zu »Misfits, nicht gesellschaftsfähig«. Die schwierigen Dreharbeiten führten aber zum Ende ihrer Beziehung. Er war verzweifelt wegen ihres hohen Tablettenkonsums. Monroe las sein Tagebuch, in dem er sie als launische Kindfrau bezeichnete, für die er nur Mitleid verspürte. Am 20. Januar 1961 ließen sie sich einvernehmlich scheiden. Miller sagte einmal über Monroe, dass sie bei Männern die in ihnen verborgenen Charakterzüge verstärke. Außerdem betonte er, wie sehr Kinder sie liebten, weil sie in ihrer Anwesenheit dieselbe Einfachheit und Ehrlichkeit spürten. Tod. Marilyn Monroe starb am Samstag, dem 4. August 1962. Sie wurde 36 Jahre alt. Häufig wird jedoch der 5. August als Todestag genannt, weil an diesem Tag ihr Tod entdeckt wurde. Am Nachmittag des 4. August traf Monroe ihren Psychiater Ralph R. Greenson. In den frühen Morgenstunden des 5. August rief Monroes Haushälterin Eunice Murray Greenson erneut in Monroes Haus in Brentwood. Sie hatte Licht unter der Schlafzimmertür gesehen und keine Antwort erhalten. Greenson schlug gegen 3.30 Uhr ein Fenster ein und fand Monroe leblos in ihrem Bett. Monroes Hausarzt Hyman Engelberg stellte ihren Tod um 3.50 Uhr offiziell fest. Gegen 4.15 Uhr alarmierte Greenson die Polizei von Los Angeles. Der Pathologe Thomas Noguchi stellte in seinem Obduktionsbericht fest, dass Monroe an einer Überdosis von Barbituraten gestorben war. Er ging davon aus, dass sie bereits am Abend des 4. August zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr gestorben war. Wegen der hohen Konzentration der Substanzen vermerkte er in der Sterbeurkunde wahrscheinlich Suizid. Auf Basis von Monroes psychiatrischer Vorgeschichte nahm der Gerichtsmediziner Theodore Curfee am 17. August an, dass sie sich das Leben genommen hatte. Seitdem gibt es viele Mord- und Verschwörungstheorien. Häufig werden Monroes Ärzte, die Brüder John und Robert Kennedy oder die Mafia für ihren Tod verantwortlich gemacht. Monroes Beisetzung fand am 8. August statt. Anwesend war nur der engste Familien- und Freundeskreis. In einem Bronzesarg wurde sie im Corridor of Memories auf dem Westwood Village Memorial Park Cemetery in Los Angeles beigesetzt.